Ja, ich freue mich, dass ich hier angekommen bin. Sah erst gar nicht so aus. Da ist also die Autobahn zwischenzeitlich immer gesperrt worden. Und dann stand ich da eine Stunde. Als ich dann an der Unfallstelle vorbeifuhr, war eigentlich gar nichts zu sehen. Aber hinter der Böschung lag etwas. Also da standen da fünf Krankenwagen, vier Feuerwehr, Polizei, also da war richtig was los. Und jetzt, als ich hier war, haben sie dann gemeldet, dass die Autobahn wieder gesperrt ist, ne? Aber was mir vorhin aufgefallen ist bei der Schriftlesung aus diesem Thessalonicher, da war eine Stelle, betet ohne Unterlass. Also ich gehe mal davon aus, ihr könnt mir nachher erklären, wie man das macht. Ja, ich hatte da vor, ja, da war ich noch jünger und frecher, jetzt bin ich nur noch frech, hatte ich ein Erlebnis gehabt, da sagt ein lieber Bruder zu mir, du, ich liege Tag und Nacht auf den Knien vor Gott für dich. Habe ich gesagt, kann gar nicht sein. Hat er mich groß angeguckt. Er sagt, wir haben uns doch gestern in der Apotheke getroffen. Ja, betet ohne Unterlass. So, jetzt komme ich. Heute haben wir mal keine Zornespredigt. Heute haben wir einen Vers, der so dazwischen den Zorn Gottes steht. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Ja, was ist eigentlich mit Umkehr gemeint? Also biblische Umkehr meint einfach gesagt, ich richte mich nicht mehr nach meinem Wollen und Wünschen im Leben aus, sondern halte mich an Gottes Wort. Also das heißt, von mir weg zu Gott hin. Und da kommt ja die Frage, haben wir das überhaupt nötig, umzukehren? Nee, nicht. Ja, haben wir das überhaupt nötig, umzukehren? Müssen wir uns diese Aufforderung des Paulus gefallen lassen? Wenn ja, dann sind wir auf der Flucht, auf dem Weg der Beschönigung und der Selbstrechtfertigung. Und wenn wir uns nicht stellen und tatsächlich auch umkehren, oder wir haben es nicht nötig, dann brauchen wir nur leichte Verbesserung, ne? Bei gleichbleibender Gesamtausrichtung unseres Lebens. Wisst ihr, mich treibt so die Frage um, wo fängt denn eigentlich der Unterschied zwischen kleinen Reparaturarbeiten und einer grundsätzlichen Neuorientierung an? Hängt das von der Menge der bereinigten und geänderten Verhaltensweisen ab? Oder von der Schwere? Ne, wenn einer einen Diebstahl oder Ehebruch in Ordnung bringen muss, klar, dann ist das Umkehr. Wenn er eine Notlüge begangen hat, ja, dann ist das ja nur eine kleine Verbesserung. Das ist ja nie so schlimm. Eine grundsätzliche Änderung kann ja sehr verschieden geschehen. Die muss ja nicht immer mit Trara und mit großem Knall in der Öffentlichkeit passieren. Und wenn wir uns mal umgucken, in der Vergangenheit, wie viel politische Veränderungen und auch Eigentumswechsel in großen Wirtschaftsbetrieben vollziehen sich ziemlich geräuschlos. Nö, dann wachen wir eines Morgens auf und schon hat sich alles geändert, haben wir gar nicht mitgekriegt. Das macht nicht immer große Schlagzeilen. Aber tatsächlich gehen von dieser Hintergrundveränderung weitreichende Wirkungen aus. Nee, Umkehr in der Bibel bedeutet ja, es findet im Leben eines Menschen ein Machtwechsel statt, eine Revolution. Der Mensch dankt ab, Jesus Christus wird Herr. Und dann beginnt sich mein Leben unter seiner Führung zu ändern. Und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Ohne meine Bemühungen und Anstrengung. Da haben viele, viele Christen mit Problemen. Ich muss doch. Und dann sind sie schon wieder auf dem Holzweg. Ne? Haben wir eine solche Umkehr, einen solchen Machtwechsel überhaupt nötig? Zu wem redet Paulus in Römer 2 überhaupt? Ich weiß nicht, ob wir uns daran noch erinnern können. Ja, die Beantwortung dieser Frage bringt uns vielleicht die Lösung. Am Anfang des Römerbriefs hat Paulus zwei Gruppen im Blick. In Kapitel 1 redet er von denen, die das Geschöpf mehr geehrt haben als den Schöpfer und die Gott darum dahingibt, ihren eigenen bösen, verdorbenen Gedanken ausliefert in Hass und Perversion. Am Anfang von Römer 2 redet Gott von den anderen, die sich über so ein unmoralisches Leben empören. Ne, und das sind die selbstgerechten Verurteiler, die dann alles weit von sich weisen. Die nach dem Motto leben, das tut man nicht. Ne, wir sehen die Notwendigkeit einer gründlichen Umkehr bei unserem Nachbar sehr deutlich. Also, ne? Aber wie sieht das im Blick auf mir selbst aus? Was heißt für mich Umkehr? Neue Richtung. Der erste Gedanke, den ich habe, bereit, sich von Jesus helfen zu lassen. Also das ist das Wichtigste. Ne, die Menschen, die Paulus in Römer 2 im Blick hat, sind ja starrsinnig und haben harte, unbußfertige Herzen. Ne, das sind die, die sich von Jesus nicht helfen lassen wollen. Die meinen, habe ich ja eigentlich gar nicht nötig, bin ja ein guter Mensch. Ne? Also wenn ich die da von Römer 1 sehe, also ne, sie sind nicht diese üblen Typen aus Römer 1. Und deshalb sind sie auch nicht so umkehrbereit, weil sie an Vergebung keinen Bedarf haben. Wenn ja, da, die da, die da, die haben es nötig. Ne, und diese generelle Vergebung, bei der Gott mit seinem großen Schwamm über alles fährt, will natürlich irgendwie jeder beanspruchen. Aber diese besondere persönliche Vergebung, die nur der Gekreuzigte uns geben kann, ohne dass wir eine Eigenleistung erbringen, die schmeckt uns oft nicht. Ne, das ist ja kein automatisches Reinigungsverfahren, das auch dem Trinkwasser zugegeben werden könnte. Nein, wir sind doch bei der Anwendung der Vergebung voll beteiligt. Ne, Prophet Jesaja sagt in Jesaja 55,7, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Und dann kommt der Knaller, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ne, natürlich hängt das nicht davon ab, ob das Stimmungsbarometer unserer Reue auch wirklich hochklettert, damit Gott vergeben kann. Also ne, Vergebung ist nicht in unserer Zerknirschungsstimmung begründet, sondern in der Liebe Gottes und seiner Hingabe am Kreuz. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, schaut mal, wenn ich meine Sünden nicht vor Gott als Sünde bekenne, wenn ich ihm nicht sage, dass ich in ganz konkreten Punkten Vergebung nötig habe, wenn ich nicht bereit bin, mit dem Alten zu brechen und um Vergebung zu bitten, dann werde ich auch keine erhalten. Gott gibt mir doch keine Vergebung für Dinge, die ich nicht für falsch halte. Das wäre doch sehr merkwürdig. Also, Umkehr heißt, ich will in eine neue Richtung. Und diese neue Richtung ist jetzt, nicht morgen. Nee, alle Hilfe erwarte ich von Jesus. Es geht jetzt nicht darum, ob wir auch dieser Meinung sind. Es geht um die Frage, hole ich mir heute und morgen diese Hilfe der Vergebung bei Jesus auch ab? Das Zweite, nach dem vollkommenen Willen Gottes fragen. Ja, was heißt Umkehr? Fragen wir weiter. Paulus antwortet auf diese Frage mit einem Wort aus Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen mögt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, egal welche Vorgeschichte wir haben, von welcher Gruppe wir kommen, wenn wir diese Ausrichtung für unser Leben haben, dann wird eine neue Bewegung hineinkommen. Eine Vorwärtsbewegung ohne Stillstand. Überhaupt ist das Leben eines Christen ja nicht ein Stillstehen auf einen einmal erkannten Punkt, sondern bestimmt von den drängenden und forschenden Fragen, was der vollkommene Wille Gottes ist. Und interessanterweise werden wir in diesem Leben nie auslernen. Und das nennt die Bibel Wachstum. Paulus redet in diesem Wort erst von der Voraussetzung der Umkehr. Gebt euer Leben, so wie es ist, auf Gedeih und Verderb an Jesus Christus ab. Also er spricht da vom Brandopfer im Alten Testament. Hingabe des Lebens. So, und wenn ich das mache, dass ich sage, Herr, mein Leben gehört dir, dann kann ich auch prüfen, was der Wille Gottes ist. Ja? Sonst stochere ich immer im Nebel rum. Es kann in mehrfacher Hinsicht gelten. Wir werden zuerst unser Verhalten prüfen, ob es mit den Maßstäben Gottes übereinstimmt. Wir werden die verschiedenen Orientierungsangebote um uns herum kritisch anschauen müssen. Und wir werden die Bibel fragen. Wir werden uns mit der Bibel beschäftigen und uns um das richtige Verstehen bemühen. Es gilt doch nicht, das zu tun, was wir immer schon gemacht haben. Das ist ja oft so, wenn man da was anspricht auf Veränderung, ja, weißt du, das haben wir immer schon so gemacht. Schon unsere Oma, die hat das schon durchgezogen. Ja, es gilt auch nicht, sich jedem Modewind des Lebens und der Lehre auszusetzen. Aber unser Leben darf angespannt sein durch solches Studieren des Wortes Gottes. Also Bibel lesen und Gebet mitten im Alltag, das ist eine Notwendigkeit, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen wollen. Wir brauchen natürlich auch den Austausch mit anderen Christen und deren Beratung. Wir brauchen ihre Kritik, Ermahnung und vor allen Dingen ihre Ermutigung. Und wir merken, dass unser Leben dabei nicht zur Ruhe kommen wird. Wir werden vorwärts getrieben. Meine Erkenntnis, wie sehr ich immer mehr auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen bin. Nochmal, dann nennt man Wachstum im Glauben. Ja, und je länger ich im Glauben stehe, sollte ich immer intensiver das bei mir bemerken, wie sehr ich auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angewiesen bin. Das hört nicht auf, sondern kommt immer stärker. Ne, die Selbstverständlichkeiten in unserem Leben sind in der Regel die Wegweisung des Teufels. Ne? Schaut mal, was alle tun, ist immer falsch und führt uns weg von Gott. Das Dritte, es passiert wirklich etwas. Also, etliche Leute meinen ja, dass die Umkehr vor allen Dingen im Gehirn stattfindet. Also die ganze notvolle Problematik unseres Lebens spiegelt sich ja schon in dem Sprachgefälle der hebräischen und griechischen Sprache ab. Das Wort Umkehr bedeutet im Hebräischen umzukehren des ganzen Menschen in eine neue Richtung. Umzukehren des ganzen Menschen in eine neue Richtung. Das griechische Wort Metanoia heißt wörtlich übersetzt umdenken oder ein neues Denken. Und wenn man sich erst darauf beschränken würde, dann wäre ja alles viel zu oberflächlich. Und da liegt unser entscheidendes Problem. Als Christen, wir haben manches als richtig erkannt und tun es doch nicht. Und tun es doch nicht. Ja, es geht wirklich um eine Richtungsänderung, die in unserem Alltag passiert und nicht nur in unserem Gehirn ein paar gedankliche Wellen schlägt. Ja, und dann gibt es Leute, die vertreten die Meinung, ja, weißt du, solche Umkehr ist heute gar nicht mehr möglich, weil die Menschen in viel zu starken gesellschaftlichen Verpflichtungen stecken. Wenn man sie zu einer persönlichen Entscheidung auffordert, dann ist das immer eine Überforderung. Haben solche Leute ganz Unrecht? Wer hätte das nicht schon an sich selbst beobachtet? Dass wirklich ernst gemeinte Vorsätze im Sand verlaufen. Ich sage mal ein praktisches Beispiel. Der Gottesdienst ist zu Ende und in dem Gespräch danach zerfließt alles wieder, was uns Gott klar machen wollte. Ja, hört mal in eure Gespräche rein beim Kaffee trinken, dann versteht ihr, was ich meine. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir in solchen Situationen, wo ich von Gott angesprochen werde, nicht auf dem kürzesten Weg zu einem Menschen gehen, den wir an unserer Erkenntnis teilhaben lassen und der uns wirklich helfen kann, auch wirklich praktische Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn es zur Verwirklichung von Umkehr kommen soll, dann werden wir auch immer mit anderen darüber sprechen müssen. Vielleicht wird es nicht nur bei einer Beratung und bei der moralischen Hilfe bleiben. Vielleicht kommt es sogar zu einer richtigen Beichte, in der einer dem anderen seine Sünden bekennt und durch den anderen die Vergebung der Sünden im Auftrag Jesu zugesprochen bekommt. Und jetzt sage ich euch mal ganz was Interessantes. Dann meint die Bibel unter anderem mit dem Begriff Gemeinschaft leben. Ja, ich weiß nicht, was ihr unter Gemeinschaft leben versteht, aber hier ist ein Punkt. Ja, dann meint die Bibel mit Gemeinschaft leben. Kommen noch einige andere Punkte dazu. Eins müssen wir wissen. Umkehr wird in der Bibel immer als wichtiges Ereignis, als revolutionäres Geschehen in unserem praktischen Leben verstanden. In unserer Lebenswirklichkeit. Und das Gott steuert. Und nicht nur als eine diffuse Bewegung in unseren Gedanken und Gefühlen. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treibt? Amen. Ich bete, ihr dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wenn wir so in die Welt hineinschauen und das Ganze durcheinander sehen, die Kriege, die Konflikte, die Seuchen, die Erdbeben und was sonst noch alles gibt, dann kann uns Angst und Bange werden. Wenn wir dann noch sehen, dass da Leute rumlaufen, die bei dich schänden, die gottlos sind, die sich ihrer Gottlosigkeit auch noch rühmen, dann sind wir eigentlich richtig froh, dass wir nicht zu diesen Typen gehören. Herr, schenk uns diese Klarheit und diese Gewissheit, dass nicht unsere Gedanken uns weiterbringen, sondern unser Leben. Und dass wir dich darum bitten, dass du unser Leben veränderst und zugeben, dass wir es nicht können. Wir können es nicht. Und ich danke dir dafür, Jesus Christus, dass du gerade deswegen ans Kreuz gegangen bist, dass dein Blut geflossen ist, dass du gestorben bist für unsere Verdorbtheit, für unsere Sünde und Schuld. Ich danke dir dafür, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du uns in dein Leben hineinziehen willst. Amen.